Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema einer musikpädagogischen Tagung, die ich gerade gemeinsam mit Peter Klose aus Dortmund und Julian Forst aus Münster plane. Der Titel und zugleich die Aufforderung der Tagung lautet Socialize and Participate – Musik als soziale Praxis. Und ein großes Ziel der Tagung ist, dass Menschen aus verschiedenen musikpädagogischen und musikalischen Welten zusammenkommen, zusammen Musik machen und darüber sprechen, wie wir das eigentlich tun und warum wir das so tun. Was es mit der Perspektive Musik als soziale Praxis auf sich hat, darum wird es gleich im Gespräch mit Peter und Julian gehen. Die beiden wollten sich gern selbst vorstellen und damit beginnt nun auch die Aufzeichnung. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
Ja, mein Name ist Peter Klose. Ich bin Gitarrist von Haus aus und habe in meinem ganzen Leben über Musik wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Und weil Gitarre natürlich ein Instrument ist, was musikalisch auch sehr vielfältig benutzt wird, habe ich auch sehr viele verschiedene Stile von Popmusik, Rockmusik, Jazz, Heavy Metal, klassischer Musik kennengelernt und habe festgestellt, dass die Leute in diesen verschiedenen Bereichen und Communities ganz verschieden ticken und trotzdem aber alle sehr nett sind und ich
ja, zum Glück
tolle Freundschaften geschlossen habe. Und das hat mich so ein bisschen zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit Musik als sozialer Praxis gebracht. Das ist so mein Thema, mit dem ich mich in meiner Dissertation beschäftigt habe und mit dem ich mich auch sonst in vielen Bereichen beschäftige, und obendrein bin ich aber auch als Musiklehrer an einem Gymnasium und versuche das Ganze natürlich auch mit jungen Menschen in die Tat umzusetzen.
Und kannst du vielleicht am Anfang auch schon sagen, was Musik als soziale Praxis für dich bedeutet? Was heißt das denn, dass Musik eine soziale Praxis ist? Kannst du es kurz auf den Punkt bringen?
Für mich ist daran inzwischen so das Wichtigste, dass das eine Sache ist, die mit vollem Körpereinsatz passiert und dass man wirklich auch genau schauen muss, was tun die Menschen denn? Und die tun dann bei verschiedenen Musiken vielleicht ganz unterschiedliche Sachen. Und gerade als studierter Musiklehrer oder als studierte Musiklehrerin ist man ja manchmal sehr auf die Töne fixiert und vergisst darüber hinweg, dass es ja auch, dass da wirklich Menschen auf der Bühne stehen, die sich angucken oder ja, nicht angucken, die mitwippen oder nicht mitwippen, und auch Zuhörer machen ganz verschiedene Sachen. Und das ist so ein bisschen der Blick, den das bei mir nochmal gewaltet hat, seit ich mich mit Musik als sozialer Praxis beschäftigt habe.
Ja, danke. Julian.
Ja, ich bin Julian Forst. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich freue mich, mit euch beiden diese Tagung zu organisieren und spreche jetzt aus meiner Rolle als wissenschaftlicher Mitarbeiter von dir, Daniela, beziehungsweise hier an unserem Institut, und habe selber einen Hintergrund, der auch ein bisschen mein Interesse erklärt. Also ich habe Popularmusik studiert, Schlagzeug im Nebenfach Producing in den Niederlanden und dann nochmal Lehramt obendrauf gesattelt mit Politikwissenschaft bzw. Sozialwissenschaften, ist dann das Schulfachäquivalent in Nordrhein-Westfalen, als zweitem Fach zu Musik, und interessiere mich seit eh und je eigentlich für diese verbindenden Momente von Musik und Politik, Musik und Gesellschaft. Und da sind wir natürlich gleichzeitig auch direkt wieder bei so Schrotflintenbegriffen. Also was ist jetzt Musik, was ist Politik, was ist Gesellschaft? Und in meiner Arbeit bin ich dann, wie du mal so schön gesagt hast, der Bad Cop. Also ich gucke dann irgendwie gerne darauf, ja, was passiert vielleicht auch mit und durch Musik, was vielleicht nicht unbedingt die schönen Seiten beleuchtet. Und gleichzeitig würde ich immer sagen, dass Interaktionen, die durch Musik entstehen, total divers sind. Bin ich Publikum und schaue einem Konzert zu oder höre einem Konzert zu, viel mehr, stehe ich selber auf der Bühne, interagiere ich mit Publikum, interagiere ich als Musikmachender mit meinen Mitmenschen, die mit mir Musik machen. Und das sind ja jeweils ganz andere Interaktions- und Kommunikationsformen, die also auch unterschiedliche gesellschaftliche Prozesse begleiten oder erzeugen oder wie auch immer wir darauf blicken wollen. Und das finde ich total interessant. Und meine Brille ist aber immer eine besonders politische und auch eine diskriminierungskritische Perspektiven einzunehmen. Wo werden vielleicht auch Botschaften transportiert? Wer transportiert Botschaften? In welche Richtung?
Möchtest du direkt mal ein konkretes Beispiel bringen zu Beginn?
Naja, wir haben, also in meiner Forschung beschäftige ich mich sehr mit dem Ausgangspunkt des ja nicht ganz unbekannten Sylt-Videos zum Beispiel. Also wo wird Musik auch für bestimmte politische Prozesse genutzt. In dem Fall ist das natürlich eine eindeutig rechtspopulistisch bis rechtsextreme Konnotation. Und eigentlich ist das ja ein Synthi-Track, ohne Text, ohne Gesang.
Geht eigentlich nur um Tanzen.
Richtig. Erstmal. Und der Titel verdeutlicht ja auch was anderes, L'Amour Toujours, als eben dann bei diesem Sylt-Video man junge Menschen dort auf Sylt ja, den Hitlergruß zeigen sah, mit der Phrase Ausländer raus über die Melodie dieses Tracks gesungen. Ich habe das letztes Semester festgestellt, im Juni oder so, wenn man Ausländer als Wort bei Spotify in die Searchbar eingibt, dann wird einem schon L'Amour Toujours vorgeschlagen. Was bedeutet, dass so die Algorithmizität das schon auch umgesetzt hat, irgendwo an einem entscheidenden Punkt. Ich weiß nicht mit Sicherheit, ob das aktuell ist. Stand heute, also was haben wir heute? Der 27.
Ende August.
Ja. 26. Und so wirkt sich das ja aus und das prägt Generationen. Dieses Video ist omnipräsent auf allen möglichen sozialen Plattformen. Und das ist ja nicht das, was wir uns so gemeinhin vorstellen, wenn wir darüber sprechen. Oder es gibt ja diese gesellschaftliche Konzeption von das gemeinsames Musizieren per se etwas total Tolles, gesellschaftsbildendes,
Gemeinschaftszusammenfügendes
wäre. Ja. Und diese Denkweise verläuft sich bei solchen Beispielen dann ja relativ schnell, weil man merkt, oh, da hat jetzt Musik eine Rolle eingenommen, die ist ja gar nicht so rühmlich, wie wir das jetzt erstmal erwarten würden. Oder wie man in dieser gerade skizzierten Zuschreibung erstmal sagt und denkt. Und das ist dann ja kein Paradebeispiel für, oh, da hat das jetzt ja richtig toll funktioniert, gemeinschaftsbildend, gesellschaftsfördernd, was auch immer das dann heißen möchte, tätig gewesen zu sein durch und mit Musik. Sondern da wurde Musik gezielt eingesetzt zu politischen Zwecken, in dem Fall zu eindeutig rechtspositionierbaren Zwecken. Genau, und wir reden über ein Beispiel. Und bevor ich jetzt zu viel rede, lassen wir die anderen mal kurz beiseite. Aber das sind Dinge, die mich in meiner Arbeit beschäftigen, wenn es um Musik als soziale Praxis geht.
Und jetzt würde ich mich auch noch mal kurz vorstellen als Musikpädagogin und Didaktikerin, die ja auch forscht und nicht nur diesen Podcast macht oder Leute einlädt. Also warum interessiere ich mich für Musik als soziale Praxis? Und ich würde da zurückgehen ins Jahr so 2013, Berlin. Da habe ich damals gelebt und habe als ganz traditionelle Popcore-Leiterin gearbeitet und dachte, eigentlich will ich Popcore jetzt mal anders machen. Ich will nicht immer diejenige sein, die dirigiert und vorne den Leuten sagt, sing da mal leiser oder der Akkord ist noch nicht intonatorisch perfekt. Ich wollte was Neues ausprobieren und ich wollte, dass die Chorsängerin meines neuen Chors, was damals Zimt wurde, 2014, ich wollte, dass die mehr musikalische Verantwortung übernehmen und Musik gemeinsam gestalten und auch interpretieren. Und das passt eigentlich zu deinem Thema ganz gut, Julian. Also meine Idee war von Anfang an zu sagen, wenn wir Songs auswählen, dann weiß die Gruppe, warum wir diesen Song performen wollen, was der uns sagt. Und dann diskutieren wir auch als Gruppe darüber, wie wir den einem Publikum präsentieren wollen. Da ging es dann auch stark in diese Performance- und Staging-Richtung, dass der Chor zusammen überlegt hat, wie können wir mit Gender-Stereotypen umgehen und vielleicht eine lustige Performance aus einem vielleicht auch ernsthaften Text machen und all diese Dinge. Und ich hatte damals irgendwie das Bedürfnis, dass die SängerInnen da mitreden dürfen und habe damals immer schon gedacht, ja, und das macht ja auch was mit den Menschen, wenn man ihnen das ermöglicht, so mitzuentscheiden, wie die Musik klingen soll, die man mit anderen teilt, auch in Konzerten. Und das wollte ich einfach ausprobieren. Und dann habe ich ja angefangen auszuprobieren, wie so eine partizipative Chorpraxis aussehen kann und habe das später ja erweitert, auch als Musikpädagogin auf partizipativ Musik machen, ganz allgemein mit Gruppen, dann auch in der Musikhochschule Lübeck mit Instrumenten partizipativ einen Song arrangieren, wie kann das gehen? Mit den ganz vielen Gruppen, die ich seitdem, also in den letzten 12 Jahren, begleiten durfte oder leiten. Ich würde gar nicht mehr so leiten sagen, natürlich leite ich immer noch, aber die Gruppen, mit denen ich arbeiten durfte, so würde ich es, glaube ich, ausdrücken, habe ich gemerkt, das macht auch was mit den Menschen und mit den Gruppen. Und jetzt sind wir, glaube ich, beim Thema, Peter, was dich interessiert wieder, das macht was mit denen, wenn die mitbestimmen dürfen und nicht nur gesagt bekommen, mach das jetzt so und so. Und dann macht das ja was mit den Menschen, weil es ist ein sozialer Prozess und sie sind Menschen, die sozial handeln, sich anders verhalten und das verändert sie. Und das ist, glaube ich, das, was mich interessiert. Und zuletzt hat jetzt eine Studentin hier eine Masterarbeit eingereicht, auch zum Thema Shared Leadership. Damit beschäftige ich mich jetzt wieder intensiver. Also geteilte Leitung, könnte man es ja übersetzen, oder geteilte Verantwortung für die Musik, die man in einer Gruppe macht. und habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Und da müssen wir noch besser werden im Nachdenken und Verstehen, wie sowas funktionieren kann. Zum Beispiel auch mit Jugendlichen, die müssen ja da herangeführt werden.
Ich arbeite ja am Mallinckrodt-Gymnasium in Dortmund viel mit Bläserklassen zum einen und dann mit den Orchestern, die hinterher daraus entstehen. Und dieser Punkt Mitbestimmung, Mitgestaltung fängt bei mir auch natürlich auf dieser nonverbalen Ebene an. Also man denkt dann immer an, ich darf über das Repertoire mitbestimmen und ich darf über die musikalische Gestaltung mitbestimmen. Das finde ich auch super, wie das in der 5. und 6. Klasse auch schon funktioniert. Und dann kann man hinterher auch über das Gespielte ins Gespräch kommen. Aber das Gespräch ist ja nicht alles, sondern Musik erlaubt ja schon Mitbestimmung alleine dadurch, dass ich mitspiele und dadurch, dass ich merke und das Erlebnis habe, dass mein Ton, den ich erzeuge, sich mit den Tönen aller anderen verbindet und dass ich sozusagen in einen gleichen Rhythmus im wahrsten Sinne des Wortes auch in ein gleiches Wahrnehmen der Situation kommen muss und dann verstärken sich all die Töne, die wir zusammen machen, gegenseitig. Und das erzeugt ja schon auf dieser nonverbalen Ebene ein ganz starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und es ist eben auch immer das schönste Erlebnis natürlich, wenn das Musizieren dann gelingt und man dann wirklich dieses Erfolgserlebnis hat und die MitspielerInnen, die bei mir dann ja auch Schülerinnen und Schüler sind und dann wirklich merken, ach, das war jetzt toll, ach, das hat aber gut geklungen. Diese Euphorie, die daraus entsteht, ist für mich eben für diese nonverbale Mitbestimmung, dieses nonverbale Teilnehmen an dem, was da passiert, immer ein ganz starkes Zeichen.
Ja, was du sagst, das hilft mir jetzt nochmal weiter auszuholen, was für Gedanken ich mir zu den Punkten gemacht habe. Ich dachte dann, ich will nicht mehr dirigieren. Warum will ich nicht mehr dirigieren? Ne? Also warum hatte ich dieses Bedürfnis? Weil ich dachte, ich will, dass die Gruppe selber groovt, wie eine Band, auch ein Chor, wo 15, 20 oder 25 Leute mitsingen. Und das ist für mich nochmal eine andere Form der Mitbestimmung. Dann muss ich nicht gucken, was zeigt die Frau da vorne für ein Tempo und folge ihr nicht, sondern ich probe dann anders. Das habe ich dann herausgefunden in meinem explorativen Vorgehen mit diesem Chor. Ich zähle nur noch ein oder der nächste Schritt ist, verschiedene Leute zählen ein und wir lernen wirklich im Proben, im Musizieren aufeinander einzugehen wie eine Band. Und das wäre für mich dann noch eine höhere Stufe von Partizipation zum Beispiel. Und warum ich das immer noch gerne mache, obwohl es sau schwer ist, mit einer Gruppe dahin zu kommen, das weiß ich, ist, weil ich merke, das erfüllt Menschen nochmal ganz anders, wenn sie das erreichen. Darum habe ich das auch entschieden, dass ich genau das ausprobieren wollte mal, ob das funktionieren kann.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich als Gitarrist interessant finde, so viele verschiedene Musikstile auch kennengelernt zu haben. Und das, was du beschrieben hast, ist ja auch das, was in Sessions, Jam-Sessions im weitesten Sinne passiert. Und das gehört auch zu den Erfahrungen, die ich eben gemacht habe, wie leicht es eben Leuten zum Beispiel, die rockmusikalisch geprägt sind, wie leicht es denen fällt, sich zusammen hinzustellen und sagen, wir spielen jetzt mal 1, 2, 3, 4, ich zähle an und dann geht es irgendwie los. Und wie schwer es andersrum aber eben auch Leuten, die aus so einer klassischen Ausbildung kommen, dann eben genau dieses losspielen und aufeinander hören und dieses Wechselspiel aus, ich biete etwas an und höre aber auf das, was die anderen machen und nehme davon vielleicht was auf und daraus entsteht was.
Und ich gehe ganz anders in Kommunikation mit den anderen dabei.
Genau, diese Form musikalischer Kommunikation finde ich nach wie vor interessant und habe ja auch mit Studierenden in die Richtung gearbeitet und für mich ist, und dafür, da hoffe ich, dass wir auf der Tagung auch ein paar Ideen austauschen können. Für mich bleibt immer noch sozusagen die Frage, wenn man diese Fähigkeit ermöglichen möchte, was sind die Voraussetzungen dafür? Und was sind sozusagen die Hilfen, die man dafür geben kann? Gerade als Lehrerinnen und Lehrer sind wir ja auch Leute, die eigentlich dafür da sind, um Leuten einen klugen Ratschlag zu geben, eine explizite Beschreibung, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Das sind die Skills, die wir dann als VermittlerInnen im weitesten Sinne dann eben bräuchten, um das ermöglichen zu können den Leuten. Und ich hoffe, dass wir darüber dann in Austausch treten können auf der Tagung.
Da würde ich jetzt gerne rein, weil ich habe da eine Beobachtung, die gleichzeitig möchte ich überhaupt keinem von euch beiden widersprechen.
Aber du bist ja der Bad Cop.
Ich bin, in dem Fall ist es jetzt gar nicht so auf meine eigene Expertise gemünzt, sondern ich merke nur, was wir jetzt ja gerade gehört haben, was ihr beide beschrieben habt, Das basiert ja eigentlich gleichzeitig wieder auf so einer dichotomen Idee, ohne euch das jetzt persönlich ankreiden zu wollen. Es gäbe so etwas wie die Klassik und die Rockmusik und die, also, und so, dass da Distinktionsmerkmale vorhanden wären. Und interessant ist doch, dass es wahnsinnig viele Menschen geben wird, Musizierende, die irgendwo dazwischen sich positionieren würden.
Also, oder sich in verschiedene Communities hineinbegeben haben, genau. Und das alles können.
Und ja, oder alles ein bisschen. Oder? Ja. Und da finde ich dann wieder spannend, wie gucken wir da drauf, weil es ist nicht unser Blick darauf, wir haben ja, also mich selber eingeschlossen, alle solche Prägungen, ne, wie blicken wir jetzt auf Musik und schon unser Verständnis von so etwas wie verschiedenen Musiken prägt ja schon die Perspektive, wie wir das gesellschaftsbezogen einsortieren.
Und wir verstärken vielleicht die Schubladen dadurch.
Klar, und welche Zuschreibungen wir auch selber vornehmen gegenüber Musik, aber auch Musizierenden in konkreten Fällen und Stücken. Und das finde ich dann wieder spannend aus euren Erzählungen. Also, weil natürlich das Dirigieren eines Chores oder eben das Nicht-Dirigieren, da finden ja Rollen statt. Ne? Also da werden Rollen ausgefüllt.
Und ich habe meine Rolle radikal verändert.
Genau, und aber erstmal war ja diese Erwartung da von, ja, ein Chor muss doch jemanden haben, der da vorne steht. Mhm. Und die Person muss doch irgendwie sich dirigierend betätigen, ne? Sei es mit Taktstock oder ohne. Und gleichzeitig würde man das bei einer Rockband ja total skurril finden, wenn da jetzt jemand steht. Also ist so eine, aber warum eigentlich? Also es ist ja die
Erwartungshaltung. Naja, aber weil die Praxen sich ja so entwickelt haben. Menschen haben auf die eine oder andere Art angefangen, zusammen zu musizieren und haben das weitergetragen. Und so sind ja, es sind ja diese Bubbles da. Oder total. Würdest du dem widersprechen?
Ich würde nicht widersprechen. Ich würde sie nur nicht zu strikt trennen wollen. Weil das ist eine gängige, und ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht gäbe, Beschreibung ist ja, was Peter gerade sagte. Wir haben diejenigen MusikerInnen, die eine total klassische Prägung haben, denen man jetzt unterstellen könnte, ja, wenn man ihnen, das ist ja immer so dieser Spruch, ne, man nimmt ihnen das Notenblatt weg und dann sitzen sie ratlos vor ihrem Instrument. Und sicherlich mag es solche Menschen geben. Es ist ein Klischee. Andersherum, die Garagen-Rockband-Musiker, die autodidaktisch, weiß ich nicht, Gitarre gelernt haben und keine einzige Note lesen können. Und es müsste jetzt so etwas wie eine Vermittlung zwischen diesen Positionen stattfinden oder wird für unmöglich erklärt. Und ich würde immer denken, naja, aber in Wahrheit ist das doch ein Spektrum. Also es ist doch ganz viel dazwischen. Ja. Und unterschiedliche Praxen und unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Wahrnehmungen von Musik, die da schon eine Rolle spielen bei diesen Personen. Weil vielleicht sind da ja auch Menschen dabei, die 10 Jahre klassischen Klarinettenunterricht hatten, aber trotzdem sich autodidaktisch E-Bass-Spielen beigebracht haben. Und schon sind sie in zwei Systemen unterwegs, die sich vielleicht auch erst gar nicht kombinieren lassen. Da entsteht ja ein Erfahrungsraum, der nicht abdeckbar ist. Und das finde ich jetzt wieder interessant, diese Stimmen. Wir sind ja hier an einem Standort, wo es Producing als Ausbildungsfach für Musiklehrkräfte gibt, also als Hauptfach, wo ja einfach ein ganz neuer Playground entstanden ist. Weil die Vorstellung, wir machen jetzt mal etwas anderes, und das betrifft ja alle Hochschulstandorte auch, was bedeutet das denn jetzt, wenn wir das als Hauptfach unterrichten? Diese vermeintlich neue Form des Musizierens, die so neu gar nicht mehr ist, aber das ist eine Randnotiz, jetzt wieder irgendwie curricular abzudecken. Und das finde ich total spannend, da reinzugehen, diese Erfahrungsräume aufzumachen. Wie funktioniert auch informelles Lernen? Ne? Also wie lernen Menschen Musik auf ihre Art und Weise, in ihrem Kontext?
Aber du hast gerade ganz viele Ziele beschrieben, die ich persönlich habe als Musikpädagogin, also dass wir dafür ein Bewusstsein entwickeln, für genau das, was du sagst. Also es gibt viele verschiedene musikalische Praxen, die funktionieren unterschiedlich, und ich wünsche mir, dass MusikpädagogInnen sich darüber klar sind, dass sie so oder so sozialisiert wurden, dass das ihr Erfahrungsraum ist und dass es aber auch ganz anders gehen kann, dass sie dann auch, wenn sie studiert haben und aus dem Referendariat rausgegangen sind, auch danach noch immer wieder gucken, mit was für Erfahrungen kommen denn die Jugendlichen zu mir, die jetzt mit mir Musik machen, und wie können wir auf dieser Basis auf Augenhöhe zusammen tolle Musik machen. Das ist eigentlich mein Idealbild. Ich weiß, wie schwer das zu erreichen ist, aber dafür brauche ich ja erstmal diesen Zwischenschritt der Diagnose. Ah, der kann auf seiner Gitarre ein grandioses Blues-Solo spielen irgendwie, weil er das von seinen Eltern gelernt hat zu Hause. Und sie steht auf K-Pop und kann das. Und ich würde auch sagen, all diese Praxen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Aber unser Ziel sollte schon sein, uns klar zu sein, dass Musizieren auf so viele verschiedene Arten funktioniert. Und das, um nochmal auf Musik als soziale Praxis zurückzukommen, dass das soziale Gefüge in jeder Praxis anders ist. Das ist anders, immer einer Person zu folgen, die mir genau sagt, was ich zu tun habe. Und als ich damit anfing, sagte meine frühere Mitbewohnerin Helen, du kennst sie, Peter, oh, was du da machst, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich bin vormittags in der Schule und wenn ich abends in die Chorprobe gehe, bin ich froh, dass mir jemand da vorne sagt, sing mal ab Takt 5 leiser. Ich habe gar keinen Bock auf das, was du so toll findest, Daniela. Und da habe ich gesagt, ja, ist doch super. Aber dann wäre das Ziel doch, dass man die musikalische Praxis, die einen selber erfüllt, bewusst wählt, weil das ist ja auch Ziel von musikalischer Bildung. Darum muss es gehen, mit der Vielfalt bewusst umzugehen und dann in der Schule auch, weil wir eben überall hier in unserem Leitbild der Universität, viele Schulen schreiben sich aber das auch auf die Fahnen, wir wollen divers sein, Diversity ist uns wichtig, wir leben in Deutschland in einer diversen Gesellschaft. Und was bedeutet das für unser Musizieren? Dass wir eben auch die Musizierformen und die Anleitungsformen erweitern, ne? Und da auch locker mit umgehen können und uns auch auf anderes mal einlassen können und nicht immer den gleichen Stiefel fahren, weil wir sagen, das hat schon immer so funktioniert und darum mache ich das andere auch nicht, weil das andere kann ja gar nicht funktionieren. Ohne es ausprobiert zu haben, sagen das ja oft Leute.
Genau, das ohne es ausprobiert haben ist das eine und das aber auch, das ist das, also dieses permanente Hinterfragen betrifft uns ja alle immer, fortwährend, dauerhaft, sich diesem Faktum auch zu unterwerfen und zu sagen, ja gut, aber dann muss ich das halt nochmal hinterfragen. Das ist ja furchtbar anstrengend.
Ne? Ja.
Also, nachvollziehbarerweise führt das ja auch manchmal dann zu Vermeidungsstrategien, das können wir ja auch alle nicht vor uns weisen, dass man dann manchmal auch einfach gerne da stehen bleibt, wo man so steht.
Mhm. Wir haben auch gar nicht die Zeit, all das zu tun, was ich gerade beschrieben habe, wahrscheinlich.
Das ist ja, aber das ist ja
ganz
das,
pragmatisch.
Wir können das jetzt ja mal so utopisch für uns als Ziel nehmen und einfach das Bestmögliche daraus holen wollen. Das ist ja irgendwie ein Zugang, den man dazu wählen kann. Und sich aber einfach, das wäre mir immer wichtig, sich der eigenen Fehlbarkeit dann auch immer wieder bewusst zu sein, zu sagen, okay, auch ich werde jetzt hier wieder irgendwo mein implizites Wissen so wird angesteuert, das wird wieder ein Klischee bedienen, es wird wieder irgendein Narrativ setzen, was ich schon so vorgefertigt für mich irgendwo in meinem Kopf habe, in einer konkreten Situation. Und dann verfällt man auch wieder in bestimmte Denkstrukturen und muss dann wieder sagen, ah, jetzt muss ich da aber wieder raus. Und das muss ich aus eigener Kraft tun. Und
ich glaube, dass ja bei den Prozessen Entwicklung entsteht in uns und dass uns das bildet letztlich. Also ich glaube, dass du Bildung beschreibst auch gerade. Und ich musste jetzt an mich denken, wieder Session, Blues Session im Bunten Vogel letzte Woche. Da wurde ich so ein bisschen angezählt von einem älteren Kollegen, der mir erzählen wollte, ja, du weißt noch gar nicht, wie Blues funktioniert und so und achte mal darauf und darauf. Ich habe auch ein bisschen gegrinst und dachte so, ey, ich mache auch schon ein bisschen länger Musik. Was erzählst du mir hier eigentlich? Ne, da habe ich das auch wieder gemerkt, diese Klischees. Und was sieht er in mir? Vielleicht aufgrund der Tatsache, wie ich aussehe und dass ich da jetzt neu in der Blues-Szene drin bin und da was Neues ausprobiere.
Und sowieso hat man dann einfach unterstelle ich diesem Menschen jetzt irgendwie eine total puristische Perspektive, was der Blues ist.
Er ist ein absoluter Purist, dieser Mensch.
Da würde ich dann ja manchmal denken, es gibt doch gar nicht den Blues. Also erklär mir doch, was der Blues sein soll. Und ich glaube nicht, dass dir das gelingt, weil was ist denn das? Und wenn wir das kann man jetzt musikhistorisch sich anschauen, man kann es sich irgendwie musikwissenschaftlich anschauen, inhaltlich, Harmonielehre, es gibt bestimmte in der Zeitabfolge unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Ideen. Und natürlich hat das alles, hat der Themenbereich dann irgendwo immer so einen Common Ground, aber es gibt nicht diese eine Idee. Und das wäre ja auch total schade, weil das würde ja die Weiterentwicklung von Musik total aufhalten und stören, wenn wir irgendwie sagen, nee, das ist jetzt hier der
Kasten. Man reproduziert immer nur noch diese Regeln dann.
Und das finde ich dann immer total spannend, wenn es zu dieser Idee kommt.
Jetzt haben wir uns ziemlich lange darüber unterhalten, was Musik als soziale Praxis bedeutet und wo wir das erkennen im Musikmachen von Menschen. Jetzt geht es aber auch, sollte es mal darum gehen, was eigentlich auf der Tagung passieren soll. Ich habe nur am Anfang in der Intro gesagt, eigentlich ist auch die Hauptüberschrift Socialize and Participate. Musik als soziale Praxis ist ja eigentlich nur der Untertitel. Und ich glaube, ich will direkt am Anfang sagen, das Hauptziel ist für mich eigentlich Socializing der verschiedenen musikpädagogischen, didaktischen oder vermittlerischen Bubbles. Also dass Menschen, die sich für die Dinge, über die wir gerade sprachen, interessieren, kommen und mit anderen Menschen, die nach Münster kommen werden, darüber reden, wie sie Musik machen und was sie vielleicht mit anderen, die dann auch in Münster sein werden, mal von Mensch zu Mensch diskutieren wollen oder vielleicht möchten auch Leute kommen, die wollen was ausprobieren und sagen, ich mache hier auf eine ganz andere Art Musik, als Julian Forst und Daniela Bartels gerade erzählt haben. Und das zeige ich euch mal. Das Ziel von uns dreien ist ja auch, also es geht um Socializing und um Participation, also dass alle Leute sich eingeladen fühlen sollen, mit ihren Ideen zu Musik zu kommen und wie sie Musik machen und das teilen. Und auch mal mit einem Interesse an der Art und Weise, wie andere Menschen darüber denken und wie sie das machen.
Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt darauf, Dinge auszuprobieren und dann aber in gemeinsamen Gesprächen, aber mit vielleicht mit verschiedenen Perspektiven mal genauer hinzugucken, was passiert da denn eigentlich? Denn Julian sprach eben das implizite Wissen an, was jeder hat, besitzt. Aber selbst da lohnt es sich manchmal nochmal einen Schritt zurückzudrehen und die eigene Praxis auch nochmal genau anzugucken und zu überlegen, wie tue ich das denn da eigentlich, diese Jam-Session zu spielen? Wie tue ich das, wenn ich da in diesem Chor mit den anderen zusammen singe, oder wie tue ich das, wenn ich da mein Orchester dirigiere? Und ich glaube, dass dieser gemeinsame Blick und das Nachdenken darüber da sehr ergiebig sein kann. Ich glaube, es geht gar nicht, oder mir würde es jetzt bei der Tagung gar nicht in erster Linie darum gehen, dass man anderen sagt, so geht das.
Auf gar keinen Fall wollen wir das.
Also, denn ich glaube, worüber wir eben schon gesprochen haben, möglichst viele Praxen vermitteln und für sozusagen Auswahlmöglichkeiten schaffen, das klingt ja schnell so, als würde es einen total überfordern. Mhm. Weil ein einzelner Mensch kann ja gar nicht alles können, was man können kann im Bereich Musik. Aber dieses sensibilisiert zu werden, hinzugucken und sich klar zu werden, was macht man denn da eigentlich, und dann sozusagen mit einer anderen Grundlage in die eigene Vermittlungstätigkeit wieder reinzugehen. Das ist, glaube ich, eine Chance, die wir bei dieser Tagung, gerade dann haben wir möglichst viele verschiedene Leute zusammenkommen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und dann auch mit dem Mut, auch mal Neues auszuprobieren vielleicht, um vielleicht die eigene musikalische Praxis wieder spannender zu machen oder so. Das ist auch immer so mein Ideal.
Ich würde das vielleicht auch so paraphrasiert nochmal, was Peter sagte. Also mein Gedanke dazu ist immer der, es geht genau eben nicht darum zu sagen, so geht das, aber es ist total spannend zu sehen, wenn jemand sagt, ich mache das übrigens so.
Ja.
Und dem dann aber mit Offenheit zu begegnen und auch begegnen zu können und daraus dann was zu ziehen für sich und zu sagen, oh, das nehme ich mal mit in meine Praxis, weil wir kommen ja dann auch alle aus unterschiedlichen Zusammenhängen, in denen wir unterschiedlich arbeiten und unterschiedliche Prozesse und Gruppen begleiten und unterschiedliche Musiken und so weiter. Und das finde ich ein total wichtiger Gedanken. Und das sich auch zu trauen, das ist ja auch wichtig, sich das zu trauen und zu sagen, ich gehe dahin zu der Tagung und stelle meine Praxis vor, meine Idee von soziale Praxis und Musik.
Ich finde, eine Sache haben wir jetzt noch ein bisschen vergessen, nämlich die Tatsache, dass ja nicht nur das Musizieren im strengen Sinne zu dieser sozialen Praxis Musik gehörte. Ich komme ja selber auch aus der Popularmusikforschung und da spielen ja Fan-Communities lange schon eine Rolle und in den Cultural Studies hat man lange schon einen Blick darauf, wie hören denn Jugendkulturen Musik, und ich finde, das ist auch ein zeitgemäßer Blick auf Musik, sich zu sagen, Musik zu machen, zu musizieren, Töne hervorzubringen, ist nicht das Alleinige von der sozialen Praxis Musik, sondern das Zuhören gehört ja auch dazu. Und die Art und Weise des Zuhörens oder Tanzens, des Tanzens zu Musik. Auch die Tatsache, dass ja durch dieses, ich wende mich einer bestimmten Musik zu, höre die gerne, egal ob ich das mit Kopfhörern tue, wenn ich Bahn fahre oder ob ich auf Konzerte gehe und so. Auch das schafft ja Gemeinschaft. Dass wir vielleicht darauf auch zu sprechen kommen, dass wir das in vermeintlich so passive Hören so ein bisschen ins Bild setzen.
Was meinst du mit vermeintlich passiv hören?
Ja, der Extremfall ist ja, wenn ich in einem sogenannten klassischen Konzert sitze, dann muss ich ganz still sitzen, darf auf gar keinen Fall ein Geräusch machen. Und trotzdem passiert da ja unheimlich viel. Ich sitze da, richte meinen Körper aus und die anderen machen das auch alle. Und allein dadurch entsteht ja auch eine Kraft, eine Aufmerksamkeit. Ja. Da sitzen dann
auch eine Community.
Eine wieder. Community. Ja. Ich war gestern in der Elbphilharmonie und dann sitzen da 1000 Menschen und sind total still und hören zu.
Ja.
Und das schafft in diesem Augenblick für diese 2 Stunden, die man da sitzt, eine wahnsinnig starke Gemeinschaft. Also es gibt ja...
Stimmt, auch alleine das. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Das, wo man drauf schaut und man denkt, da passiert gar nicht viel und in Wirklichkeit passiert da eine Menge.
Ja.
Auch beim Zuhören.
Ja, total gutes Beispiel. Also, ihr Menschen da draußen, Wenn ihr jetzt denkt, ich habe da echt was zu erzählen, zu der Art, wie ich Musik mache mit anderen oder höre.
Oder zu zeigen.
Genau, also wir haben verschiedene Formate und wir haben auch einen Call for Contributions und in unserer Fachcommunity wurde der auch schon geteilt. Aber wenn ihr den gern haben wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann kriegt ihr den sofort zugeschickt. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist participate@uni-münster.de, Münster mit UE natürlich. Und dann schicken wir euch das nochmal, da steht das nochmal alles erklärt. Also ihr könntet einen Workshop anbieten, der 90 Minuten dauern soll, wo ihr dann mit Leuten, die den Workshop besuchen wollen, zusammen Musik macht und dann darüber sprecht, warum habt ihr so mit ihnen Musik gemacht oder was haben die im Musikmachen erlebt mit euch. Dann könnt ihr auch sagen, ich habe Bock, mal 10 Minuten was zu erzählen. Das wäre so Format Kurzvortrag und da die Gedanken der anderen dazu zu hören. Oder ich möchte noch was viel Kleineres. Ich habe irgendeine schräge Idee und will mal wissen, was andere darüber hören. Und wir hatten auch dieses lustige Format im Internet gefunden, die sogenannte Fuck-Up-Session. Wo hatten wir das gefunden? Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr, aber das möchte ich wirklich. Ich möchte herzlich dazu einladen. Ich würde mich total freuen. Also auch einfach mal einen Raum dafür zu haben, zu sagen, so, das geht mir jetzt gerade gehörig auf den Senkel in meinem musikalischen Dasein, in meiner musikalischen Praxis, in meinem pädagogischen Dasein, wie auch immer. Auch der Raum soll ja geöffnet sein.
Dann geht es vielleicht so in Richtung Selbsthilfegruppe. Man weiß es nicht.
Das kann ja total heilsame Dimensionen annehmen.
Stimmt.
Und gleichzeitig würde ich auch unbedingt sagen, weil du sagtest gerade, wir haben das in unserer Fachcommunity geteilt, zu der wir natürlich ausdrücklich jeden zählen und jede, die hier bei uns einen Beitrag leisten möchte.
Ja, wir haben es in mehreren Communities auch schon geteilt, ne? Also absolut. Also was mir wichtig ist, dass nicht nur Leute aus Hochschulen kommen, die so abstrakt über Dinge nachdenken und analysieren, sondern auch die PraktikerInnen, die einfach Musik machen mit Leuten und das auch mit anderen teilen wollen, die sich dafür interessieren. Und es kommen ja übrigens auch von der Spring School Musikpädagogik in NRW hoffentlich viele Studierende, also aller Studienstandorte im Bundesland, die dann auch hier sein werden. Und das finde ich dann auch toll. Also viele junge Leute. Und da wünsche ich mir dann auch, dass erfahrenere LehrerInnen, so wie du, Peter, du bist ja auch im Gymnasium noch sehr aktiv eingebunden, dass diese Bubbles zusammenkommen. Weil ich glaube, das macht auch einfach total Spaß. Mehrere Generationen kommen zusammen mit ihrem jeweiligen Erfahrungsschatz und reagieren dann vielleicht in so einem Workshop auf den Input einer Workshopleiterin ganz anders. Und wir wissen ja, dass sowas dann total Spaß macht. Also je diverser, desto besser, was das Alter angeht, aber auch was die Musiken angeht, die Menschen mitbringen und machen wollen.
Ja. Und vielleicht hat ja jemand eine Idee, die hier nicht thematisiert wurde, die aus unserem Call irgendwie nicht entspringt, auch dann gerne trauen, weil ich glaube, dass wir alle da mit unserer Brille drauf gucken und da ist wahrscheinlich noch so viel mehr als das, was wir bisher gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, glaube ich, noch weitere Sachen sagen. Werbung für die Tagung. Also die Teilnahme ist kostenfrei und wir hoffen, dass richtig viele spannende Leute kommen, dass wir viel Spaß zusammen haben werden. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, ich kann mir vorstellen, auch denen was zu schicken an diese E-Mail-Adresse, die ich auch auf jeden Fall in die Shownotes nochmal schreiben werde. Dann schickt uns das bitte bis zum 30. September, denn Anfang Oktober möchten wir so das Programm zusammenstellen und da brauchen wir schon diese Infos. Und auch jede Frage kann uns gestellt werden an diese E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über jede E-Mail, die da kommt. So, ich danke euch für eure Zeit hier in den Ferien, dass wir uns getroffen haben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und noch mehr freue ich mich auf den 11. bis 13. Februar.
Ja, danke, dass wir hier sprechen konnten.
Ja, und ich freue mich auch sehr auf die Tagung und ich hoffe, viele von den Menschen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht da dann auch zu sehen und kennenzulernen.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Das war die 96. Folge von Mehr als Töne. Wie eben schon gesagt, freuen wir uns über E-Mails an die Adresse participate@uni-münster.de und senden dann auch gern den Call for Contributions zur Tagung Mitte Februar in Münster, der noch bis Ende September offen ist. Aber auch über Anmeldungen zur Tagung freuen wir uns. Es ist kein Muss, selbst etwas beizutragen. Hier im Podcast wird es in der nächsten Folge mit Christian Kappe weitergehen. Christian ist ein Münsteraner Jazz-Trompeter und Pädagoge, Big Band-Leiter und Dozent an Universitäten. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Spätsommer und wie immer, Viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.